current text.
Und darum geht es auch heute, um diese Dialektik, die es in unserem Leben so gibt. Das Gute, das Böse, das Schöne, das Traurige, das Geborgene und das sich allein fühlen. Ich lese den Predigttext aus Jesaja 49, die Verse 13 bis 16. Jesaja 49, 13 bis 16. Jubelt, ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt. Doch Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Sieh her, ich habe dich eingezeichnet in meine Hände. Deine Mauern habe ich immer vor Augen. Zur Gliederung der Predigt vielleicht noch ein paar Worte. Es kommt ein Vorspann, der sich allgemein auf den Text bezieht. Dann kommt der eigentliche Predigttext, so dialektisch, wie ich das eben sagte, mit These, Antithese und hoffentlich auch einer Synthese. Ja, wenn Menschen negative Entwicklungen durchleben und erleiden müssen, sind sie schnell geneigt, sie mit Gott in Verbindung zu bringen. Es werden dann so Fragen gestellt, warum gerade ich und wie kann Gott das zulassen? Oder gar, wenn es einen liebenden Gott gäbe, würde er das nicht zulassen. Unser Bibeltext gibt eine klare und hilfreiche Antwort dazu. Gottes Zusage in Vers 15 heißt, ich werde dich niemals vergessen. Die Frage ist nur, ist das wirklich eine Antwort auf diese Fragen? Hier in dieser Verheißung, die ich eben gelesen habe, geht es um eine generelle Aussage Gottes, nicht um ein momentanes Vergessen, sondern um ein dauerhaftes. Er hat sein Volk Israel hindurchgetragen durch alle Zeiten. Ungehorsam und Abkehr von Gott haben nicht bewirken können, dass er sein Volk jemals aufgegeben hätte. Er ist ihnen durch alle Zeiten hindurch nachgegangen, hat in seiner Liebe immer wieder neu um ihr Vertrauen geworben. In die Zeiten des Exils hinein hat er sie durch Prophetenworte ermutigt. Klar, ursprünglich wurden diese Worte des Bibeltextes zur Zionsstadt Jerusalem gesagt, zu Juda und Israel. In einer Zeit und Situation, als Israel allen Grund hatte, sich von Gott verlassen und vergessen zu fühlen. Jerusalem war von der babylonischen Weltmacht erobert, seine Mauern und der Tempel, das Wahrzeichen von Gottes schützender Gegenwart, zerstört worden. Ein Teil seiner Bewohner war nach Babylon ins Exil deportiert worden. Es schien wirklich definitiv zu Ende zu sein mit dem Volk Gottes, die ihm gegebenen Verheißungen schienen sich ins Nichts aufgelöst zu haben. Zion aber hat gesagt, der Herr hat mich verlassen und vergessen hat mich der Herr. In dieses Elend, diese zukunfts- und aussichtslose Situation hinein spricht Gott durch den Propheten sein Wort des Trostes und lässt Israel wissen, ihr Exil wird zu Ende gehen. Sie werden zurückkehren in ihre Heimat, die zerstörten Mauern wieder aufrichten, die Stadt und den Tempel neu bauen. Gott verspricht durch Jesaja seinem Volk, ich vergesse euch nicht. Wenn in der Bibel von der Beziehung Gottes zu seinen Menschen geredet wird, wird meist ein ganz persönlicher und ein sehr inniger Vergleich gewählt. Gott wird eigentlich nie mit einem Geschäftspartner oder einem Sachbearbeiter verglichen. Entweder wird er als Vater angeredet oder mit einer Mutter verglichen. Der Vergleich mit einer liebenden Mutter ist wohl der intensivste Vergleich für die Liebe Gottes zu uns. Und Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ändert sich nicht. Die Israeliten haben Gottes Treue erlebt. Er hat sie später wieder zurückgebracht aus der Gefangenschaft in das Land der Verheißungen. Er hat die Israeliten damals nicht vergessen und tut das heute nicht. Er hat keinen Menschen jemals vergessen. Und deshalb ist Jesus als Retter Mensch geworden. Da steht noch der Rest der Krippe, hätte ich fast gesagt. Nein, die Decke über der Krippe. Er ist am Kreuz gestorben für unser Versagen und ist auferweckt worden. Die Verheißung gilt heute in derselben Weise für die Gemeinde Jesu auf der Welt und jeden Einzelnen ganz persönlich. Gott hat unsere Namen in die Nägelmale Jesu eingegraben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Schrei Jesu am Kreuz ist alles Schreien der ermordeten Juden, das Weinen aller Mütter über ihre verlorenen Kinder, das Wimmern der verhungernden und getöteten Kinder, das wortlose Seufzen der Kranken und Sterbenden, das ganze Elend und Leid geplagter Menschen zusammengefasst. Gott hat auf diesen Schrei seines eigenen Sohnes Jesus am Kreuz eine Antwort gegeben. Er hat Jesus von den Toten zum Leben auferweckt. Das ist die Hoffnung aller verlassenen Menschen. Gott sagt diesen Menschen zu, ich vergesse euch nicht. Ich habe euch unauslöschlich in meine Hände eingezeichnet. Deshalb gilt dieses Wort auch für alle. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das war der allgemeine Vorspann. Jetzt kommt der Hauptteil 1, die These. In Vers 13 heißt es, jubelt ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge. Eine Aufforderung zum Loben. Sollen wir Gott loben für seine Liebe und Treue, auch am Ende dieses Jahres und im Rückblick auf das, was in diesem Jahr geschehen ist? So eine Aufforderung zum Loben wirkt häufig wie eine Überraschung. So ähnlich, als wenn meine Frau früher zu mir gesagt hat, sag mir doch mal was Nettes. Das ist der Augenblick, wo man stumm wird, wo man nichts mehr weiß. Und wenn man gesagt bekommt, lobe Gott, dann geht es einem manchmal ganz ähnlich. Sie findet oft nicht diesen gewünschten Widerhall dieser Aufforderung. Viele Menschen konzentrieren sich auf sich selbst, sind beschäftigt mit ihren Fragen und Sorgen. Da fällt es nicht immer leicht, von Herzen Gott zu loben. Doch hier steht, das Lob Gottes soll nicht abhängig sein von unserer Stimmung. Vielmehr brauchen wir die innere Beziehung und Ausrichtung auf Gott, auf Jesus, unseren Herrn. Er ist es immer wert, gelobt zu werden. Wer sich klar macht, wie und wer Gott ist, kann deshalb ganz bewusst einstimmen in das große gemeinsame Lob Gottes, das einen vielfältigen Klang hat. Jubelt ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge. Ich würde gern mal ein paar Berge sich freuen sehen. Es geht also um dieses weltumspannende Lob Gottes. Als Gott die Welt geschaffen hat, begutachtete er am Ende jedes Tages sein Werk und kommentierte zufrieden, das ist gut geworden. Alles, was Gott geschaffen hat, ist in sich selbst ein Lob für Gott, den Schöpfer. Schon, weil es existiert und einzigartig ist. Kein Berg ist dem anderen gleich. Ein Urlaub in den Bergen macht uns das ganz deutlich, selbst im Odenwald kann man das erkennen. Es gibt eine große Vielfalt. Jede Bergspitze, jeder Gebirgszug und jedes Tal hat seine eigene Form und Gestalt. Ein Atlas gibt Einblick in die Gebirge, die Wüsten, die Meere und Wälder. Alles Kleine und Große hat seine Schönheit. Und wer wie ich gerne fotografiert und dann auch mal so Makroaufnahmen macht, der wundert sich, was alles sichtbar wird, was man so mit blankem Auge oft gar nicht sieht. Die Schöpfung ist nicht stumm. Da singen die Vögel, da kreischen und piepsen und locken sie, jede Art mit einer einmaligen Stimme und Gesang. Und der Wind lässt die Bäume und das Meer rauschen, der Sturm bringt Leben in Bewegung. Alles lobt Gott durch sein Dasein und weist auf seinen Schöpfer hin. Und darum macht es für mich auch gar keinen Sinn, nach dem Wert einer Art zu fragen, beispielsweise, wie teuer ist ein Rotkehlchen. Alles hat seinen Wert in sich selber, weil es von Gott geschaffen ist. Es ist ein Geschöpf des heiligen, einzigen Gottes. Aber auch Menschen aus allen Völkern und Sprachen, aus jeder Kultur und Rasse, Alte und Junge, rund um die Erde loben alle diesen lebendigen Gott. Jubelt ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge. Die Aufforderung des Propheten zum Jauchzen ist Ausdruck seiner Sehnsucht, gemeinsam mit der Natur und ihrer Schönheit Gott jubelnd zu bestaunen. Die Engel im Himmel und die Menschen auf der Erde sollen einstimmen. Es ist eine regelrechte Proklamation. Gott gehört gelobt. Und dafür gibt es einen guten Grund, heißt es dann weiter, Gott hat seine Menschen nicht im Stich gelassen. Er hat sie im Elend gesehen und ist zu ihnen gekommen und hat sie getröstet. Es klingt hier in der prophetischen Schau wie ein gerade geschehenes Ereignis. Der Prophet sagt es in großer Klarheit als eine prophetische Ermutigung. Gott, der Herr, hat das Elend seiner Kinder gesehen und ist zu ihnen gekommen und hat sein Volk getröstet. Darüber soll sich die ganze Welt mitfreuen und darüber jubeln. Die Jahre der Gefangenschaft des Volkes Israel waren lang und schwer. Und dennoch strahlt darüber wie ein helles Licht diese Zusage. Gott kommt in die Fremde, die Einsamkeit und Not, um zu trösten. Der große Trost Gottes ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Es wurde Weihnachten. Da wurde seine Liebe ganz konkret und fassbar für uns. Gott ist zu loben. Das war die These und nun die Gegenthese. Es geht sicherlich nicht nur mir alleine so, aber beim Rückblick auf das Geschehen des letzten Jahres ist eben nicht alles rosig. Vieles war schwer und schmerzhaft und deprimierend. Menschen, die Gott kennen, können viel aushalten, wenn sie keine andere Wahl haben. Aber es gehört wohl zum Schwersten, wenn sie irgendwann verzweifelt sagen, Gott hat mich vergessen oder verlassen. Um in Geduld auszuhalten und aktiv zu warten, brauchen wir einen beständigen Glauben und Vertrauen auf Gott. In Zweifel an seiner Treue geht einem aber gerade in der Not manchmal der Atem aus. Nicht jeder Mensch schafft den Marathon einer langen Durststrecke, ohne an Gott zu zweifeln. Die Klage, Gott hat mich verlassen, ist der Ausspruch eines gequälten Menschen, der leidet und keine Hilfe sieht. Und das kann dem Frommsten passieren. Denken wir an Hiob oder eben sogar an Jesus. Und wenn wir überlegen, wie kommen denn Menschen zu einer solchen Aussage, finden wir diverse Gründe. Ich möchte drei verschiedene Bereiche nennen. Ich habe mich in dieser Predigt orientiert an einer Vorlage von Margaret Meyer. Viele von uns kennen sie ja. Sie war auch schon ein paar Mal hier. Sie arbeitet für Open Doors. Die Zahl der Christen in der Verfolgung, die gegenwärtig wegen ihres Glaubens diskriminiert werden, ist erschreckend groß. Sie wird von Open Doors weltweit mit 100 Millionen angegeben. In 60 Ländern der Erde sind Christen davon betroffen. Und niemand kann die Zahl der Gefangenen ermitteln, die wegen ihres christlichen Zeugnisses gefangen sind. Aber sie ist sehr groß. Betroffen sind zigtausend in Nordkorea, die an Jesus glauben und mit ihrem Glauben aktiv geworden sind. In diesem kommunistischen Land gilt der Glaube an den dreieinigen Gott der Bibel als staatsfeindlich und wird mit jahrelangem Arbeitslager bestraft. Wer mit einer Bibel erwischt wird, wird auf der Stelle hingerichtet. So werden Kinder zu Waisen, viele zu heimatlosen Flüchtlingen. Und in muslimischen Ländern wie dem Iran, Saudi-Arabien, Irak, Pakistan, Nigeria und viele andere hat das Leiden viele Gesichter. Wer als früherer Moslem sich zu Jesus Christus bekennt, wird häufig aus der Familie ausgestoßen oder verliert seinen Arbeitsplatz. Menschen werden bedroht und eingeschüchtert, sie werden aus ihren Häusern vertrieben, Häuser und Kirchen werden in Brand gesteckt. Viele Demütigungen, Schläge und Folter erleiden unsere Brüder und Schwestern Tag für Tag. Nicht alle Christen, die davon betroffen sind, haben die Festigkeit, um im Glauben und Vertrauen auf Gott standhaft zu bleiben. Sie leiden und fühlen sich verlassen. Ein Grund zu sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber das gilt nicht nur in fernen, weit weg entlegenen Ländern. Auch bei uns können Menschen in Glaubenskrisen kommen. Wir leben in Freiheit, was unsere Religion angeht, aber das heißt nicht, dass es hier keine Krisen gibt. Zum Beispiel in Krankheiten. Eine schwere Diagnose kann ein Leben völlig verändern. Besonders ein langes, schweres Leiden mit vielen Schmerzen wirft manche aus ihrer Bahn. Kranke fühlen sich isoliert und verlieren im Laufe der Zeit ihre sozialen Beziehungen. Sie fühlen sich als Belastung und verlieren ihr Wertgefühl, wenn sie nicht mehr leistungsfähig sind. Abhängigkeit und finanzieller Aufwand tun ein Übriges. Gott scheint auf ihre Gebete nicht zu antworten. Wo ist er? Gerade wenn sie ihn so dringend brauchen. Es gibt Beispiele, dass Menschen, die ihre Krankheit nicht annehmen und dagegen rebellieren, in diesem Zweifel stecken bleiben und sagen, Gott hat mich verlassen. Und das braucht uns nicht zu wundern. Es gibt aber auch oberflächlich vielleicht gesehen viel einfachere, persönliche Verlusterfahrungen, die vielleicht nicht so gravierend zu sein scheinen, aber dennoch sehr schmerzhaft sind. Das Leben verläuft eben nicht immer nach Wunsch und Plan. Es kann durchaus seine ganz brutalen Seiten zeigen. Da verlieren Kinder und Jugendliche ihre Eltern bei einem Unfall. Beziehungen zwischen Freunden, Liebesbeziehungen sind instabil, Familien brechen auseinander. Menschen geraten in Sinnkrisen, verlieren ihren so sicher geglaubten Arbeitsplatz und kommen finanziell in Schlingern. Ein Unglück geschieht, der Tod reißt schmerzhafte Lücken. Jeder, der ein gutes, möglichst schmerzfreies Gelingen seines Lebens automatisch von Gott erwartet, kann in Irritationen geraten. Gott ist nicht gekommen als unser Wunscherfüller. Er hat uns kein Leben versprochen, das frei von Problemen ist. Unser Gottesbild darf sich nicht darauf beschränken, dass Gott nur dann bei uns ist, wenn alles gut läuft. Gott ist Gott und will Herr unseres Lebens sein, egal in welcher Situation. Nochmal, das ist ein ganz wichtiger Satz. Jeder, der ein gutes, möglichst schmerzfreies Gelingen seines Lebens automatisch von Gott erwartet, kann in Irritationen geraten. Gott ist nicht gekommen als unser Wunscherfüller. Er hat uns kein Leben versprochen, das frei von Problemen ist. Unser Gottesbild darf sich nicht darauf beschränken, dass Gott nur dann bei uns ist, wenn alles gut läuft. Gott ist Gott und will Herr unseres Lebens sein, egal in welcher Situation. Gott gehört gelobt, das ist das eine. Mein Leben stimuliert mich nicht immer zu Lob, das ist das andere. Wie lösen wir diese Zwickmühlensituation? Nun, ich denke, nach unserem Text gelingt die Synthese im Wissen um Gottes Zusage zu mir, ich habe dich lieb. Gott sagt, ich liebe dich, Peter. Gott sagt, ich liebe dich, Manfred. Gott sagt, ich liebe dich, Friedhelm. Gottes Liebe übertrifft die Mutterliebe. Dazu haben wir einen wunderbaren Vergleich in unserem Text. Die größte Liebe, die es unter Menschen geben kann, ist wohl die Liebe einer Mutter zu ihrem neugeborenen Säugling. Wir haben das ja in der letzten Zeit erfreulicherweise ganz häufig hier auch bei uns in der Gemeinde erleben dürfen. Das war immer ganz großartig. Im Normalfall freuen sich Mutter und Vater monatelang darauf, ihr eigenes Kind in die Arme zu nehmen. Sie bereiten sich vor, stellen ihr Leben darauf ein. Die Ultraschallbilder werden betrachtet. Das ersehnte Kind wird größer und entwickelt sich. Der errechnete Tag X, an dem das Baby geboren werden soll, bestimmt das Leben. Die Mutter hat ihr Kind 9 Monate im Bauch getragen. Sie hat ihm so viel von sich selbst gegeben. Eine gute, verantwortungsbewusste Mutter hat ihr Bestes getan. Ihre DNA ist für immer erkennbar im Leben des Kindes. Des Vaters übrigens auch. Es ist ein Teil ihrer selbst. Wenn das Kind geboren ist, dreht sich fast alles um dieses neue Leben, dieses sichtbare kleine Wunder Gottes. Keine gesunde, normale Mutter könnte ein kleines, hilfloses Baby sich selbst überlassen. Es ist völlig hilflos und abhängig von liebevoller Versorgung. Eine Mutter hat, was ein Kind braucht. Sie ist von Gott dazu geschaffen, dass sie ihrer Liebe zu ihrem Kind Ausdruck verleiht und es begleitet und erzieht von einem abhängigen zu einem selbstverantwortlichen Leben. Aber es gibt Ausnahmen von dieser Normalität. Es ist ein Zeichen unserer degenerierten Welt, dass nicht jede Mutter sich auf ihr Baby freut. Jugendämter finden Kinder, die im Zustand von Verwahrlosung leben, unterernährt, krank, manchmal geschlagen. Mütter sehen sich nicht in der Lage, ihr Kind selbst zu erziehen und geben es zur Adoption frei. Und dennoch, Berichte über solche Beispiele machen deutlich, dass eine Mutter das Kind, das sie geboren hat, niemals vergisst. Bei aller Verdrängung und Kompensation kann das nicht gelingen, denn es ist eine zu tiefe Erfahrung, die sich im tiefsten Innern einer Mutter ereignet hat. Die gesunde Liebe einer Mutter zu ihrem Baby ist ein Vergleich mit der Liebe Gottes zu uns Menschen. Gott ist die Quelle aller Liebe, er ist Liebe in Person. Deshalb kann er niemals einen seiner geliebten Menschen vergessen. Gott will und kann dich ganz persönlich nicht vergessen. Er hat seine Freude an jedem Leben. Er ist der Schöpfer. Er hat uns den Lebensodem eingehaucht und jedem seine einmalige Persönlichkeit gegeben. Er hat die Haare auf unserem Kopf gezählt. Ich mache es ihm immer leichter. Er hat seine Freude an jedem Leben. Wie eine Mutter und ein Vater sich an ihren anvertrauten Kindern freuen, so freut sich Gott an uns, an unserer Existenz. Wir sind seine geliebten Kinder, aber verloren durch die Sünde. Er hat eine so große Sehnsucht danach gehabt, mit seinen Kindern wieder in Beziehung zu kommen, dass er seinen eigenen Sohn Mensch werden ließ. Er kam uns so weit entgegen. Gott hat sich bis in unser Menschsein hineingeoffenbart. Er hat sich uns gleichgestellt. Das Leben Jesu ist eine einzige Liebeserklärung Gottes an uns. Sie bedeutet, ihr geliebten Menschen, ich komme zu euch und bahne euch den Weg zurück zu mir. Ich gebe euch eine Tür und baue euch einen Weg. Mein sehnlichster Wunsch ist, dass ihr ihn erkennt und annehmt. Ich schenke euch meine Liebe, aber eure Gegenliebe auf mein Liebesangebot müsst ihr freiwillig bringen. Ihr müsst das wollen, das Geschenk des ewigen Gottes. Man muss es freiwillig annehmen. Und noch viel mehr, sagt unser Text, als eine Mutter, die sich liebevoll um ihr Kind kümmert und sorgt, wenn es vor Hunger oder Schmerzen schreit, wird Gott seine Gemeinde in Not, jeden einzelnen Menschen, nicht vergessen und für ihn da sein. Gott als liebende Mutter, ein wunderbares Bild. Aber ich muss sagen, auch das andere Bild in unserem Text finde ich irgendwie toll und schön. Ich lese es nochmal vor, das ist schon so lange her. Ich habe dich eingezeichnet in meine Hände, steht da. Ich nehme nicht an, dass das Numikuli ist. Der geht so im Laufe der Zeit ab. Wie ein orientalischer Liebhaber die Namenszüge seiner Geliebten in die Hände eintätowiert, oder wie wir die lieben Menschen als Bilder bei uns zu Hause sichtbar aufstellen, um sie immer bei uns zu haben, so hat Gott unser Leben in seine Handfläche eingegraben, damit er uns immer vor Augen hat. So nah sind wir Gott, dass er uns jeden Augenblick bei sich haben will. Seine Gemeinde ist sein Eigentum. Und selbst in Zeiten, wenn es menschlich sehr schwer und einsam ist, gerade dann hat Gott seine Geliebten vor Augen. Seine Liebe und seine Hilfe sind da. Er ist nicht ferne, auch wenn wir es vielleicht gar nicht spüren. Gott ist auch bei all denen, die gerade nichts fühlen. Jetzt habe ich eine Seite verloren, aber das ist nicht schlimm, da kommt auch nicht mehr viel. Er ist bei allen, die enttäuscht und einsam sind. Glaube braucht ein stärkeres Fundament als das Gefühl. Glaube drückt sich aus im Vertrauen und das ist bedingungslos. Unser Herr und Gott will, dass wir ihm vertrauen. Seine Zusage, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht, gilt für alle Zeiten. Und darum, denke ich, darf man ruhig getrost dazu auffordern, stimme mit ein in das Lob Gottes, das ihn ehrt und dir mehr Erkenntnis schenkt. Frage nach den Leidenden, den Menschen, die schreien, warum hast du mich verlassen? Und bringe ihnen die Botschaft, dass Gott sich ihrer erbarmt, denn er hat ihr Elend angesehen und ist ihnen nahe. Die Zeit des Leidens wird einmal ein Ende haben. Sie dürfen mit seiner Hilfe rechnen. Bete für die, die sich verlassen fühlen, denn Gott erhört dein Gebet. Amen.